Einen schönen guten Tag wünscht Gabi Fröhlich. Höre Israel ist die Sendung, in der wir uns auf den jeweils folgenden Sonntag einstimmen, und zwar indem wir die Schrifttexte betrachten, die wir am Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Der kommende Sonntag ist der 14. Sonntag im Jahreskreis. Nebenbei ist am 3. Juli auch der Gedenktag des Apostels Thomas, aber die Schrifttexte verändern sich dadurch nicht. Es geht also auch am kommenden Sonntag weiter im Lukasevangelium. Zuletzt haben wir gehört, wie Jesus sich nach Jerusalem aufmacht und unterwegs immer wieder in die Nachfolge ruft. Heute werden wir den Satz hören, der alle Gebete um Priesterberufungen begleitet: bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in seine Ernte zu senden. Gleich dazu mehr, denn wir begrüßen nun Monsignor Markus Hoffmann. Er ist uns zugeschaltet aus dem Priesterseminar in Köln, das er lange Jahre geleitet hat. Seit vergangenem Jahr ist er Bischofsvikar für die Ordensgemeinschaften und die internationale katholische Seelsorge im Erzbistum Köln. Herzlich willkommen, Monsignor Hoffmann.
Grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Monsignor Hoffmann, beginnen wir mit einem kurzen Gebet.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, sende uns jetzt deinen Heiligen Geist, damit alles, was wir sagen, denken und im Herzen erwägen, von ihm erleuchtet und begleitet sei. Amen.
Amen. Monsignor Hoffmann wird alle drei Schrifttexte betrachten, also die zwei Lesungen, eine aus dem Alten Testament, eine aus dem Neuen Testament und dann das Evangelium. Wir hören jetzt also zunächst einmal diese drei Schrifttexte. Die erste ist aus dem Buch Jesaja im 66. Kapitel, dann die Verse 10 und folgende. Freut euch mit Jerusalem, jubelt in der Stadt alle, die ihr sie liebt. Seid fröhlich mit ihr, alle, die ihr über sie traurig wart. Saugt euch satt an ihrer tröstenden Brust, trinkt und labt euch an ihrem mütterlichen Reichtum. Denn so spricht der Herr: Seht her, wie einen Strom leite ich den Frieden zu ihr und den Reichtum der Völker wie einen rauschenden Bach. Ihre Kinder wird man auf den Armen tragen und auf den Knien schaukeln. Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. In Jerusalem findet ihr Trost. Wenn ihr das seht, wird euer Herz sich freuen, und ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. So offenbart sich die Hand des Herrn an seinen Knechten. Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott.
Höre Israel, Vorbereitung auf dem Sonntag bei Radio Horeb. Wir betrachten die Schriftlesungen des kommenden Sonntages und es geht nun weiter mit der zweiten Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater im 6. Kapitel, die Verse 14 bis 18. Brüder, ich will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn es kommt nicht darauf an, ob einer beschnitten oder unbeschnitten ist, sondern darauf, dass er neue Schöpfung ist. Friede und Erbarmen komme über alle, die sich von diesem Grundsatz leiten lassen, und über das Israel Gottes. In Zukunft soll mir niemand mehr solche Schwierigkeiten bereiten, denn ich trage die Zeichen Jesu an meinem Leib. Die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit eurem Geist, meine Brüder. Amen. Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott.
Die dritte Schriftlesung ist wie immer das Evangelium, Lukas-Evangelium im 10. Kapitel, die Verse 1 bis 12 und 17 bis 20, und die hören wir nun von Monsignor Hoffmann.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit suchte der Herr 72 andere Jünger aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann stellt euch auf die Straße und ruft, selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag nicht so schlimm ergehen wie dieser Stadt. Die 72 kehrten zurück und berichteten voll Freude, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus. Höre Israel bei Radio Horeb. Wir betrachten die Schrifttexte des kommenden Sonntages heute mit Monsignor Markus Hofmann aus Köln. Und wir hören nun seine Gedanken zu den drei Lesungen, die wir gerade gehört haben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, eines der wichtigsten Güter für unser Leben ist der Frieden. Ohne Frieden sind andere Güter wie Gesundheit, Begabung, Reichtum und insgesamt das Wohlergehen des Einzelnen wie der Gesellschaft immer aufs Äußerste gefährdet und bedroht. Jeder, der das Gegenteil von Frieden erlebt hat, ob in einem großen Krieg oder in kleineren Streitereien, der weiß, wie wichtig und wie kostbar der Friede für unser menschliches Leben ist. Wenn Kinder die Möglichkeit haben, etwa in Schulgottesdiensten oder bei anderen Gelegenheiten, Anliegen von Fürbitten zu nennen, dann taucht fast immer die Bitte um Frieden in den Familien oder Frieden in der Welt auf. Der Friede ist auch das Thema der Schriftlesungen dieses Sonntags. Der Prophet, der den Abschnitt im Buch Jesaja verfasst hat, aus dem wir vorhin die erste Lesung hörten, erlebte nach der Meinung der meisten Schrifterklärer zur Zeit des Krieges und der Zerstörung Jerusalems im 6. Jahrhundert vor Christus. Er sieht in prophetischer Schau die wieder aufgebaute heilige Stadt Jerusalem und macht den niedergeschlagenen Israeliten Mut, indem er im Auftrag und im Namen Gottes verkündet, wie einen Strom leite ich den Frieden nach Jerusalem und den Reichtum der Völker wie einen rauschenden Bach. Die heilige Stadt Jerusalem ist hier und an vielen anderen Stellen der Heiligen Schrift ein Bild für das, was am Ende der Geschichte, am Ende der Zeiten sein wird im himmlischen Jerusalem. Nur dort wird ein völlig ungetrübter Friede herrschen. Solange wir hier auf Erden unterwegs sind, solange ist immer nur ein gewisses Maß an Frieden möglich. Uns können dabei Rinnsale oder auch mächtige Gewässer des Friedens erreichen, je nachdem, wie weit wir uns Gott, der Quelle des Friedens, öffnen. Denn echter Friede, liebe Schwestern und Brüder, echter Friede besteht nicht nur aus äußeren Verhältnissen in Staat, Kirche und Gesellschaft, sondern die Wurzeln wahren Friedens, die liegen im Inneren des Menschen, der sich in Gott festmacht und birgt. Der heilige Bruder Klaus von der Flüe, der Schweizer Nationalheilige, der besonders als Friedensvermittler und als Friedensheiliger verehrt wird, er fasste dies alles in dem kurzen Satz zusammen: Friede ist Allweg in Gott. Nur Gott kann uns den wahren Frieden schenken, die letzte Sicherheit und Geborgenheit. Eine Ahnung dieser Geborgenheit vermittelt uns die erwähnte erste Lesung mit dem zärtlichen Wort Gottes: Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Evangelium sendet Jesus die Jünger aus, den Frieden zu verkünden. Fassbar werden hier die Innenseite des Friedens bei Christus sein und seine Außenseite ihn an die Menschen weitergeben. Die Jünger bieten den Frieden an, den Jesus ihnen weiterzugeben aufgetragen hat. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus. Bis heute ist das der Gruß, den ein Priester zum Beispiel beim Hausbesuch mit der Krankenkommunion sprechen soll. Der Friede Christi sei mit diesem Haus und mit allen, die darin wohnen. Das ist ein Wunsch und ein Angebot Jesu. Man kann sich diesem Angebot öffnen oder, und das ist das Unheimliche, man kann sich ihm auch verschließen. Jesus sagt: Wenn dort ein Mensch des Friedens wohnt, wird der Friede auf ihm ruhen, er wird bei ihm bleiben. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Obwohl sich die Menschen eigentlich nach Frieden sehnen, obwohl sie ständig dabei sind, Frieden zu schließen, hören sie trotzdem nicht auf, immer wieder neue Kriege zu entfesseln. Jeden Tag müssen wir in den Nachrichten sehen und hören, wo Hass und Gewalt neu gedeihen. Das erscheint eigentlich unverständlich. Dass es dennoch so ist, liegt unter anderem daran, dass wir Menschen zu leicht vergessen, dass uns der Friede nicht in den Schoß fällt. Ich muss in meinem eigenen Inneren um den Frieden ringen, ja kämpfen. Und bei diesem Kampf kann ich nur siegen, wenn ich mich auf die Hilfe Gottes stütze. Nur dann kann Frieden herrschen in meinem Herzen, im eigenen Zuhause, in der Gesellschaft, in der Kirche und in der Welt. Dazu kommt, dass nicht alle, die vom Frieden reden, dasselbe meinen. Einige suchen lediglich eine gewisse Atmosphäre, die ihre eigenen Interessen festigen und durchsetzen hilft. Doch echter Friede kann nur dann begründet und gesichert werden, wenn die von Gott zum Wohl der Menschen gesetzte Ordnung gewissenhaft beobachtet wird. Die Päpste des Vergangenen, an Kriegen leider so reichen Jahrhunderts, und auch der aktuelle Heilige Vater, Papst Franziskus, Sie alle haben immer wieder daran erinnert, dass der Friede nicht bloß das Ergebnis geschickter politisch-diplomatischer Verhandlungen ist oder das Ergebnis intelligenter wirtschaftlicher Kompromisse. Dies alles hat seine Bedeutung, aber echter Friede hängt vielmehr wesentlich von dem ab, der das Herz des Menschen kennt und der ihre Schritte auszurichten und zu lenken weiß. Denn am Anfang aller Friedlosigkeit steht die Abwendung von der Quelle des Friedens, die Abwendung von Gott. Und das ist die Sünde, in welcher konkreten Form auch immer. Die Sünde, die Absonderung von Gott zerstört, die vom Schöpfer, vom gerechten und gütigen Vater gesetzte Ordnung, das muss man nicht glauben, das können wir Tag für Tag erfahren. In unserer Zeit des weltweiten Informiertseins erhält der Begriff der Sünde eine unheimliche, eine geradezu grausame oder brutale Fassbarkeit. Mit wie viel Brutalität, mit welch tiefen Verletzungen der Menschenwürde und mit welch entsetzlichen Tragödien ganzer Völker werden wir täglich in den Medien konfrontiert. Die Verbrechen der Terroristen und der islamistischen Fanatiker seien nur stellvertretend für so viel anderes genannt. Wir hören von Kindersoldaten, wir denken an die große Zahl der im Mutterleib getöteten Kinder, an so viel Unrecht, an ungeborenen, geborenen, jungen, alten, kranken. Wir wissen alle darum. Liebe Hörerinnen und Hörer, angesichts von so viel Unfriede und Unversöhntheit liegt es nahe zu fragen, was kann denn ich tun, damit weniger Menschen unter Unfrieden leiden müssen? Wo liegt denn mein Beitrag, damit es in unserer Welt weniger geschundene und geknechtete Mitmenschen gibt? Liebe Schwestern und Brüder, zunächst einmal dürfen wir es nicht zulassen, dass bei so viel Ungerechtigkeit, Gewalt und Krieg wir selbst am Ende abstumpfen und gleichgültig werden. Das ist ja eines der ganz großen Anliegen von Papst Franziskus, an das er immer wieder erinnert, nicht gleichgültig zu werden. Nicht innerlich zu sagen, ja, das habe ich ja alles schon gesehen und gehört, ich kann ja doch nichts ändern und dann am Ende berührt es uns nicht. Nein, wir sollten das menschliche Mitempfinden in Form christlicher Solidarität üben, uns vor Augen halten, das sind unsere Brüder und Schwestern, die dort leiden. Wir haben die Aufgabe und die Pflicht und die Möglichkeit, für sie zu beten. Diese christliche Solidarität ist erst zuallererst das Gebet. Aber auch, soweit es uns möglich ist, sollen und können wir durch materielle Unterstützung von bewährten Organisationen solche Not lindern, in Ländern, wo wir nicht persönlich direkt helfen können. Wir können auch hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, da wo wir leben, die Organisationen unterstützen oder auch selbst kleine Dienste, kleine Zeichen der Barmherzigkeit setzen, die solche Not lindern. Jedoch darf uns das weltweite Elend nicht so vereinnahmen, dass wir unsere eigene unmittelbare Verantwortung übersehen. Denn es wäre heuchlerisch, unter dem Eindruck der großen Not draußen weltweit die Gefährdung des Friedens, ob groß oder klein, zu übersehen, an der ich persönlich vielleicht mitschuldig bin. Denken wir an unsere Familien, an den Kreis unserer Freunde, an die Berufskollegen und Mitarbeiter. Wie viel Unfriede kann dort durch ichsüchtiges Verhalten, durch eine leichtfertige Bemerkung, durch mangelnde Dankbarkeit oder durch Rechthaberei entstehen. Frieden ergibt sich nicht von selbst. Das zu meinen, wäre eine Illusion. Echter Friede ist nicht Untätigkeit, Unbeweglichkeit oder egoistischer Besitz eines bequemen und ruhigen Lebens. Gewiss, Frieden bedeutet Ordnung, aber eine Ordnung, die an das menschliche Leben in seiner Bewegtheit angepasst ist. Wenn wir daher wahren, dauerhaften Frieden wollen, dann wird es ein wachsamer, ein tätiger Friede sein müssen. Ein Friede, den wir mit schöpferischer Liebe und mühsamem Einsatz immer wieder aufs Neue mit Gottes Hilfe aufbauen müssen. Und dies beginnt zuallererst bei mir selbst. Durch die Versöhnung mit Gott und der Kirche, an erster Stelle in der Heiligen Beichte. Sie ist das Sakrament der Versöhnung, das Sakrament des Friedens. Denn wenn ich mich mit der Sünde arrangiere, geht der Friede verloren. Aus der Versöhnung mit Gott aber erwachsen Dank, ein Gespür für seine Barmherzigkeit und der Einsatz für die Not unserer Brüder und Schwestern. In der zweiten Lesung, dem Auszug aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Galater, erinnert er daran, dass wir bei aller Mühe den Frieden nicht selbst herstellen können, sondern dass er vom Kreuz Jesu Christi, unseres Herrn, kommt. Dass Jesus es ist, der große Versöhner, der uns den Frieden ermöglicht. Und wer mit Christus verbunden ist, wer in ihm, in der heiligen Taufe, eine neue Schöpfung geworden ist, der kann dann auch zum Friedensstifter werden. Dem ist es möglich, trotz eigenen Versagens wirklich zum Frieden zu gelangen. Paulus sagt, Friede und Erbarmen komme über alle, die sich von diesem Grundsatz leiten lassen, dass Jesus die Quelle allen Friedens ist. Und was dann möglich ist, dazu ein bewegendes Beispiel. 1902 hatte sich der 16-jährige Italiener Alessandro Serenelli seine 12-jährige Nachbarin Marietta Goretti gefügig machen wollen. Als diese sich weigerte, stach er 14 Mal auf sie ein. Als das Mädchen auf seinem Sterbebett gefragt wurde, ob sie ihrem Mörder vergebe, antwortete sie: Gewiss verzeihe ich ihm. Ich werde vom Himmel aus für seine Bekehrung beten. Um Jesu willen, der dem reuigen Schächer verziehen hat, will ich ihn auch nahe bei mir im Paradies haben. Großartig. Ein 12-jähriges Mädchen spricht so über den, der sie am Ende ermordet. Die Vergebungsbereitschaft der kleinen Marietta Goretti, die 1950 heilig gesprochen wurde, ermöglichte es ihrem Mörder, nach vielen Jahren in sich zu gehen und auch selbst den inneren Frieden als Bruder in einem Kapuzinerkloster zu finden.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendung Höre Israel mit Betrachtungen zu den Schrifttexten des kommenden Sonntags. Heute mit Monsignor Markus Hofmann aus Köln und wir hören nun den dritten und letzten Teil seiner Betrachtungen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wo können wir, wo kann ich persönlich die Kraft finden zu echter Vergebungsbereitschaft, zur Versöhnung, zur Ermöglichung von Frieden? Wir kennen alle die Seligpreisung, selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Nur in Christus werde ich diese Kraft finden. Abgesehen von der heiligen Beichte ist es nötig, immer wieder Christus um das Geschenk des Friedens für das eigene Herz zu bitten, damit wir ihn dann auch weitergeben können. In der Familie, am Arbeitsplatz, an unsere Freunde, an die Menschen, denen wir begegnen. Dieser Auftrag ist sehr wichtig. Wir dürfen uns nicht durch Konventionen oder gute, aber weniger wichtige Tätigkeiten davon abhalten lassen. Wenn wir das berücksichtigen, wenn wir das sozusagen im Hinterkopf haben, dann erschließt sich die Erklärung für die zunächst so merkwürdig scheinende Härte Jesu im heutigen Evangelium. Er sagt den 72 Jüngern, grüßt niemand unterwegs. Das heißt nicht, seid unfreundlich oder unhöflich, sondern haltet euch nicht mit weniger wichtigen Dingen auf. Ihr habt einen sehr wichtigen Auftrag zu erfüllen. Bringt den Frieden, den ich euch mitgebe, als Geschenk an die Menschen. Wenn gerade im Orient damals, zum Teil auch heute, sich Menschen begegnen und einander ausgiebig begrüßen, dann dauert das seine Zeit. Und es ist an sich ja überhaupt nichts Schlechtes, Kontakte zu pflegen, auch etwa für einen Priester. Aber wenn es darum geht, seinen ihm von Jesus Christus anvertrauten Auftrag auszuführen und zum Beispiel Beichte zu hören, dann ist im Vergleich dazu etwa die Teilnahme an einem gemütlichen Kaffeetrinken zweitrangig und nachgeordnet. Wenn eine Familie am Wochenende Besuch bekommt und sich gastfreundlich zeigt, ist das gut. Aber die Teilnahme an der Sonntagsmesse, das Auffüllen des eigenen Reservoirs an Friedensfähigkeit in der Heiligen Messe, das sollte deswegen nicht einfach gefährdet sein oder einfach fallen gelassen werden. Priester und Laien, wir alle müssen uns immer wieder fragen, was hat welchen Stellenwert in meinem Leben? Darum geht es Jesus in seiner Anweisung an die Jünger. Dies alles dient dem wahren Frieden, dem Frieden im eigenen Herzen und dem Frieden unter den Menschen. Liebe Schwestern und Brüder, zu einem solchen tiefen, wahren Frieden lädt Jesus Christus uns heute ein. Nehmen wir sein Angebot an und geben wir seinen Frieden durch unser Leben an andere weiter. Amen.
Ganz herzliches Dankeschön an Monsignor Markus Hoffmann aus Köln für seine Betrachtungen zu den Lesungstexten des kommenden Sonntags. Im Zentrum das Lukas-Evangelium aus dem 10. Kapitel, die Verse 1 bis 12 und 17 bis 20. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben an Monsignor Hoffmann oder wenn es etwas gibt, was Sie besonders angesprochen hat an diesen Texten, können Sie jetzt gerne anrufen. Nochmals Dankeschön, Monsignor Hoffmann, für Ihre Betrachtungen. Sie haben das Thema Friede ins Zentrum gestellt. Sicher ein Thema, das uns alle sehr intensiv beschäftigt. Ich habe mal gehört, Friede stellen wir uns oft vor als Abwesenheit von Krieg und Konflikt. Aber vom Christlichen her gesehen ist der Friede eher eine Anwesenheit, eine Gegenwart, oder?
Ja, das habe ich ja auch versucht zu sagen, dass es eben nicht darum geht, wenn Spannung weg ist, dann ist schon alles gut, um es mal ganz einfach auszudrücken, sondern Friede ist ein erfülltes Dasein. In der Lesung war ja eben auch davon die Rede, ich leite den Frieden zu dir, Jerusalem, wie einen rauschenden Bach. Ja, das ist ja eben nicht die einfach nur die Abwesenheit von etwas Schlechtem, sondern ein Reichtum, eine Fülle. Jesus hat gesagt, ihr sollt das Leben in Fülle haben. Gott will, dass wir glücklich sind. Nicht nur, dass uns nichts wehtut, um es mal ganz einfach und simpel auszudrücken. Also das Leben in Fülle. Und das ist uns verheißen als Geschenk in der Ewigkeit. Aber wir sollen natürlich hier schon daraufhin leben und auch hier in diesem irdischen Leben bietet uns Gott eine ganze Reihe von Gaben, die uns helfen, glaubwürdig auch von diesem ewigen Glück zu sprechen. Und das kann man ja auch sehen, wenn man etwa das Leben der Heiligen anschaut. Die haben vieles Schwere zu tragen gehabt, aber letztlich strahlen alle Heiligen einen großen Frieden aus.
Ja, das ist ja oft die Fehlmeinung, die wir haben, dass wir Frieden finden können, erst wenn die äußeren Umstände stimmen. Aber gerade die Beispiele, die Sie genannt haben, zeigen ja, dass das nicht der Fall ist, sondern dass der Friede dann etwas ist, was von einem selber ausgeht.
Ja, wenn man etwa an so jemanden denkt wie die heilige Teresa Benedicta vom Kreuz, Edith Stein, die ja als Karmelitin dann von Holland aus nach Auschwitz gebracht wurde. Und es gibt Augenzeugen, die berichten, dass sie in dieser hochdramatischen und ja grausamen Situation, die Menschen waren in Fiebergongs eingesperrt, dass Edith Stein da einen Frieden ausstrahlte, der andere fassungslos machte. Oder ein Maximilian Kolbe, der freiwillig in den Hungerbunker ging und es durch sein Beispiel und durch seine Haltung erreicht hat, dass an diesem Ort des Unfriedens auf einmal religiöse Gesänge gemeinsam mit den anderen zum Hungertod Verurteilten angestimmt wurden. Und alle, die das mitbekamen, haben gemerkt, ob sie jetzt gläubig waren oder nicht, das ist etwas völlig anderes. Da ist jemand so reich innerlich, Maximilian Kolbe, dass in all dieser furchtbaren Situation dieser Reichtum nicht klein zu kriegen ist und sich letztlich auch als stärker erweist als all der Unfriede und der Hass.
Das zeigt, wie da doch ein wirklicher Durchbruch in einer friedlosen Situation möglich wird, wenn Menschen sich wirklich ganz auf Gott stützen. Ich möchte nun Schwester Eusebia begrüßen, die uns in dieser Sendung anruft. Grüß Sie, Schwester Eusebia. Von woher sind Sie zugeschaltet?
Ja, Schwester Eusebia.
Ja, von woher sind Sie zugeschaltet, Schwester Eusebia?
Ich bin von Würzburg.
Würzburg, grüß Sie. Ja, hallo, grüß Sie.
Ja, und ich möchte, also ich bin sehr schön über den Vortrag von Frieden. Ich bin ja da im Oberzell und ich muss sagen, ich habe immer schon gemerkt, wenn jetzt mal was ist, was dann halt einmal dagegen geht, wenn ich dann immer für denjenigen segne. Und das hat mir immer schon am allermeisten geholfen. Da ist dann die Wut oder so, glaube ich, da verflogen.
Danke. Ja, vielen Dank dafür, ja. Diesen Tipp, ganz praktisch, den Sie uns geben, Schwester Eusebia. Monsignor Hoffmann, etwas einfach, wenn eine Konfliktsituation ist, den anderen zunächst einmal segnen.
Ja, das ist natürlich genau eine vorbildliche Haltung, die auch schon uns empfohlen wird in der Heiligen Schrift, segnet die, die euch ja verfluchen oder Böses wollen oder sonst wie irgendwie in einer unangenehmen Weise nahe treten. Das ist großartig, was Schwester Eusebia da sagt und genau richtig. Natürlich ist es nicht so einfach, aber es ist möglich. Und Jesus selbst zeigt uns am Kreuz, wie er für die betet und ja, Frieden erbittet vom Vater für die, die ihn da ans Kreuz bringen. Ja, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dann wird man dann einwenden, ja, Jesus, dem ist das möglich, er ist ja auch Gott und wie komme ich dahin? Aber wir haben tatsächlich die großartige Möglichkeit, dass die Tugenden Christi, die natürlich für uns in ihrem Vollmaß unerreichbar sind, aber dass er sie uns sozusagen anbietet, dass wir teilhaben dürfen an seiner Heiligkeit, auch an seiner Fähigkeit, so zu handeln, wie Schwester Eusebia es gerade uns empfohlen hat und wie sie es selber erfährt, die zu segnen, gut zu denen zu sein, die uns gegenüber eben nicht gut sind. Das ist echte christliche Liebe. Und Jesus schenkt uns die Möglichkeit, so zu handeln.
Ja, vielen herzlichen Dank, Schwester Eusebia, für Ihren Anruf. Alles Gute, Gottes Segen nach Würzburg. Und wir kommen nun in Ihre Heimat, Monsignor Hoffner, nach Köln zu Herrn Banse. Grüß Sie, Herr Banse.
Ja, guten Tag, Herr Monsignor. Ich habe da so meine Schwierigkeiten. Ich muss sagen, in meinem Beruf habe ich also Mobbing erfahren. Und ich habe dann auch das versucht, wie Sie das jetzt formuliert haben, dann mit Liebe zu begegnen oder dann mich gleich aus der Haut zu fahren, wurde dann aber erst recht ausgenutzt. Oder ich als Kind wurde da erst recht gehänselt. Und es tut mir heute noch leid, dass ich mich nicht gewehrt habe. Also ich sage ganz offen, ich kann das nicht. Was mache ich denn nun?
Also diese Haltung bedeutet jetzt nicht einfach, immer schon auf sein gutes Recht zu verzichten. Jesus, der so gehandelt hat, wie ich es gerade in Erinnerung gerufen hat, sagt ja zu dem Knecht des hohen Priesters, der ihn beim Verhör schlägt, wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, dann weise es mir nach. Wenn ich aber Recht gesprochen habe, warum schlägst du mich? Also es ist schon grundsätzlich richtig, dass man jemanden, der mir Unrecht tut, dass ich ihm deutlich mache, hör mal, das ist nicht in Ordnung. Ja?
Ja.
Und
ja.
wir kennen gegebenenfalls auch innerhalb der Kirche Auseinandersetzungen, die dann auch einer Gerechtigkeit bedürfen. Friede baut auf der Gerechtigkeit auf. Und wenn Unrecht herrscht, dann ist Friede kaum möglich. Von daher ist eine christliche, friedvolle Haltung nicht einfach gleichzusetzen mit ich gebe immer nach. Auf der anderen Seite sollten wir eben nicht nach der Art der Menschen verfahren, die sagen, ich setze mein Recht durch und wenn ich nicht Recht bekomme, dann gilt für mich, ich gebe es dem anderen in gleicher Weise oder noch heftiger zurück, was er mir Unrecht tut. Das geht natürlich nicht. Natürlich kenne ich jetzt nicht die genaue Situation, von der Sie berichtet haben. Oft hilft es dann, jemanden um Rat zu bitten, der vielleicht, also der mich selbst kennt und der ein gutes Urteil besitzt, weil oft ist es ja so, dass ich, wenn ich selber betroffen bin, dass es nicht immer ganz einfach ist, wirklich sachlich auf die Situation zu schauen.
Ja.
Und wenn ich aber jemanden habe, von dem ich weiß, der hat ein gesundes Urteil, der ist grundsätzlich gerecht eingestellt.
Aber wie wird dann Christus über mich urteilen, dann, wenn ich das nicht so schaffe?
Er wird natürlich am allerbesten wissen, was ihnen möglich war und möglich ist und was ihnen nicht möglich ist. Er überfordert uns ja nicht. Aber wenn Sie merken, dass es eigentlich richtig wäre, wenn Sie Christus ähnlich handeln wollen, sich da weiterzuentwickeln und sich helfen zu lassen von ihm, dann ist, glaube ich, das Erste, dass sie sagen, Herr, hilf mir. So wie Petrus gebetet hat, Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ich merke, das reicht noch nicht. Ja? Also, dass sie sagen, weite mein Herz, Herr. Ich schaffe das noch nicht, aber ich möchte eigentlich schon dir ähnlicher werden.
Dankeschön. Herr Banse, für Ihren Anruf. Ich denke, da, Monsignor Hoffmann, das ist etwas, was immer wieder in Sendungen bei Radio Horeb zum Tragen kommt, dass da ein Anspruch ist und gesagt wird, ja, aber wird das nicht von anderen dann missbraucht? Wird das nicht ausgenutzt? Ich habe mich immer ausgenutzt gefühlt, wenn ich so gehandelt habe. Kann es sein, dass manchmal in derselben Situation für den einen das eine richtig ist, nämlich einfach mal still zu sein und für den anderen es mal richtig sein kann, in dem Moment auch etwas zu sagen?
Es gibt sicherlich kein Patentrezept zu sagen, es ist immer richtig zu schweigen oder immer richtig sozusagen sich zur Wehr zu setzen. Das hängt wirklich von der jeweiligen Situation ab, wo man nicht alle Umstände theoretisch vorher sozusagen festlegen kann. Man kann natürlich sagen, am Ende, Jesus zeigt es uns. Ja, Jesu Gutmütigkeit ist ausgenutzt worden. Ja, er ist am Kreuz gelandet, obwohl er als Sohn Gottes, wie er selber sagt, wenn mein Vater wollte, hätte er mir 12 Legionen Engel zur Hilfe gesandt. Also der Menschensohn gibt sein Leben freiwillig hin. Ich hätte mich wehren können. Ich könnte mich wehren, sagt Jesus. Ja? Er hätte vom Kreuz herabsteigen können. und hätte deutlich machen können, ihr seid alle zutiefst im Unrecht. Aber er hat es ausgehalten aus Liebe und hat am Ende dadurch das Böse, den Hass, die Sünde besiegt. Das ist das paradox erscheinende Geheimnis der Liebe Jesu. Durch ein Übermaß an Gutem, das sich eben auch verletzen lässt. Das sich, wenn Sie so wollen, ausnutzen lässt, durch ein Übermaß an Gutem, das Böse dann doch zu besiegen.
Und in dem Sinne ist dann, den anderen zu segnen und immer wieder darin zurückzufinden, ihm im Grunde gut zu wollen, nicht auf seiner Verletztheit zu beharren, dann doch der Weg, der für jeden dann gelten kann.
Richtig.
Höre Israel bei Radio Horeb. Eine letzte Hörerin hat noch Raum in dieser Sendung. Es ist Frau Biegel. Guten Tag, Frau Biegel.
Ja, guten Tag. Also ich hätte eine Frage. Ich habe die Sendung nicht ganz gehört. Am Schluss habe ich noch verstanden, dass man auch verzichten soll, und zwar das Richtige tun soll, das Wichtigere. Und zwar habe ich da richtig verstanden, wenn man so Gastfreundschaft, also dann lieber noch in die Kirche gehen, so etwas habe ich verstanden. Dass,
vielleicht geben wir, ja, geben wir Monsignor Hoffmann kurz die Möglichkeit zu sagen, was Sie damit gemeint haben.
Ich denke an folgende Situation. Eine Familie geht normalerweise am Sonntag in die Heilige Messe, ist regelmäßige Kirchenbesucherfamilie. Und dann hört man schon mal im Gespräch, ja, wir gehen jeden Sonntag, aber dann bekommen wir Besuch, sagen wir mal, von Freunden, von Bekannten, die jetzt nicht üblicherweise jeden Sonntag in die Heilige Messe gehen. Und dann fällt die Sonntagsmesse sozusagen selbstverständlich weg manchmal mit der Begründung, ja, wir wollen ja gastfreundlich, wir wollen ja gute Gastgeber sein. Und dann ist unterstellt, man kann ja den Gästen nicht zumuten, dass man dann eben in die Sonntagsmesse geht. Und dann ist mein Gedanke gewesen, sich zu überlegen, kann man nicht sagen, das gehört bei uns dazu, das ist bei uns so üblich, und dass man dann Wege findet, ob man sagt, kommt doch mal mit, wenn ihr Interesse habt, oder wenn ihr kein Interesse habt, dann macht etwas anderes in der Zeit. Wenn es gute Freunde sind, bleibt meinetwegen alleine in der Zeit oder macht ein Alternativprogramm. Also dass man nicht sozusagen von vornherein Gastfreundschaft, die etwas Gutes ist, ja, aber als wichtiger ansetzt, in diesem Fall, wo es jetzt nicht darum geht, einen Schwerkranken zu betreuen, der alleine nicht zurechtkommt oder so etwas, im Vergleich zu der wichtigen Gemeinschaft mit Christus und den anderen Christen in der Heiligen Messe am Sonntag. Also es ging mir darum, ein Beispiel zu bringen, wo man sich fragen muss, wo sind meine Prioritäten?
Frau Biegel, ist das verständlich gewesen?
Bitte? Ja, es war verständlich. Aber oft wird das gebracht, wie Sie sagten. Man sagt dann, man bekommt Besuch, also kann ich nicht da reingehen. Genau, das hört man nämlich oft. Und das wird dann halt nicht so wichtig genommen, genau.
Ja, danke schön, Frau Biegel, für Ihren Anruf. Ein herzliches Dankeschön an Monsignor Hoffmann für diese Sendung. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung nachhören möchten, können Sie das zum Beispiel im Internet tun unter www.horeb.org und dann im Podcast nachhören unter der Senderei Höre Israel. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon war Gabi Fröhlich, und Monsignor Hoffmann bitten wir noch zum Abschluss um seinen priesterlichen Segen.
Sehr gern. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria und aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.